Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Die Sprache muss Ungeheures leisten, damit sich eine Bildübertragung einstellt. Ich empfinde mich sehr als der Pflichtverteidiger oder Butler eines Stoffs. Das ist in einem Roman so angenehm. Da hat man viel Platz, da kann man das gut in alle Richtungen zeigen. Und auch eine historische Figur kann man zeigen, wie extrem widersprüchlich die ist, ohne dass man erfinden müsste, wie widersprüchlich sie ist, weil sie sehr automatisch ist, wenn man nur genug Briefe und genug Zeugnisse von dem hat.
Guten Tag, das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura de Weck und spreche hier mit AutorInnen von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Heute freue ich mich sehr, den Autor Clemens J. Setz zu begrüßen, der mir aus Wien zugeschaltet ist. Wir werden heute über sein Leben und seine Dichtung sprechen und natürlich auch über sein aktuelles Buch Monde vor der Landung. Ein Roman über die wahre Lebens- und Ehegeschichte von Peter Bender, der vor rund 100 Jahren Fliegerleutnant und Religionsbegründer war. In diesem Roman gibt es also auch einige Überschneidungen von Dichtung und Wahrheit. Clemens Setz, schön, dass du hier bist.
Hallo, freut mich.
Clemens Setz, dein literarisches Werk ist vielfach ausgezeichnet worden, zuletzt zwei hochrenommierte Preise, 2020 den Kleist-Preis und 2021 den Georg-Büchner-Preis. Ich würde jetzt gerne mit dir über deinen Weg dahin sprechen, von deinen ersten Texten bis heute und deinem Zugang zur Literatur. Aber am Anfang von Dichtung und Wahrheit frage ich meine Gäste immer gern nach einem Gerücht, das ich aufgeschnappt habe, ob es denn stimmt oder nicht. Mhm. Stimmt es, dass du an UFOs, an undefinierte Flugobjekte glaubst und auch dazu forschst?
Forschen ist vielleicht, also das gibt ja wirklich echte Forscher, also Wissenschaftler, aber ich glaube schon, dass das Phänomen echt ist und es interessiert mich auch sehr und ich seit Jahrzehnten fast, so vielleicht mehr als zwei Jahrzehnten, tue ich mich sehr gern damit befassen und es ist etwas, was nie langweilig wird, mir das Thema. Und ich bin auch wirklich jetzt nach ziemlich langem Studium dieser ganzen Sachen davon überzeugt, dass das ein reales Phänomen ist und es gibt viele Beispiele, die nicht erklärbar sind mit der Physik, wie wir sie kennen, aber ich sage jetzt nicht Aliens von, was weiß ich, Zeta Reticuli System irgendwo oder das weiß ich ja nicht, aber es ist auf alle Fälle ein wirklich inspirierendes und so auch zum Träumen anregendes Thema für mich, ja.
Ja, das tröstet mich fast ein bisschen, weil ich weiß noch, als Kind, wenn man da in den Himmel geguckt hat und man hat sich tausend Sachen vorgestellt, das Universum und so, und in der Schule hat man nur gelernt, das sind Gase und Steine und mehr nicht. Das heißt, es gibt doch noch Hoffnung, dass es irgendeine Form von Lebewesen gibt da draußen.
Ich bin ziemlich sicher und das ist vielleicht die verrückteste Idee von mir und das ist wirklich eine echte Überzeugung. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es auch Kontakt gegeben hat schon. Aber kann man ruhig auch als Blödsinn abtun. Ich kann es ja nicht beweisen, aber mein Eindruck ist, dass das bizarrerweise das der wahrscheinlichste Fall ist. Mhm. Auch gegen meine eigene Intuition. Ich bin sonst eher, glaube ich, ein skeptischer Mensch, was so ganz Science-Fiction-artige Behauptungen angeht, aber da in dem Fall auch gegen meinen eigenen Wunsch sogar und gegen meine eigene Intuition muss ich zugeben, der wahrscheinlichste Fall ist das sogar. Aber ich bin auch kein Experte und kein Eingeweihter und kein CIA-Insider, also who knows.
Aber trotzdem, also das Universum kommt ja eigentlich in all, also fast allen deinen Romanen und Büchern drin vor. Also Monde vor der Landung, aber auch in deinem Debüt war es schon im Titel Söhne und Planeten, das 2007 erschienen ist. Und die Kritiker haben sich damals die Augen gerieben und haben sich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass so ein junger Mann ein so gutes Buch schreiben kann? Und in deinem Debüt ging es ja auch um die Analogie zwischen Planeten, die einander umkreisen, aber eben auch Beziehungen, die einander umkreisen. In dem Fall eine Vater-Sohn-Beziehung. Und glaubst du auch, dass wir Menschen eine Art von Beziehung zu den Planeten haben, also so wie die Astrologie das vielleicht behauptet?
Nicht so wie die Astrologie es behauptet, aber natürlich haben wir eine Beziehung, in dem wir die sogenannten, ja, die Wandelsterne, wie sie früher geheißen haben, die in unserem Sonnensystem, die haben wir die Menschheit ja besessen studiert und versucht irgendwie zu verstehen und auszulegen. Und also da ist sicher eine ungeheure Faszination da, woher die genau kommt und warum die uns so tief eingeschrieben ist. Und viele andere Tiere scheinen die nicht zu haben. Weiß nicht, warum das so ist. Ich finde es einfach sehr, umgebe mich gern damit. Sagen,
jetzt weiß ich eben auch, warum ein SZ-Kritiker, der hat dich mal der Außerirdische der deutschen Literatur genannt.
Aber ist ja eigentlich was sehr Innerirdisches auch, wenn man das die Erde von der Erde aus studiert.
Ja, stimmt. Ich gehe noch einmal zurück zu deinem Leben, wie du aufgewachsen bist. Du bist in Kärnten aufgewachsen und dann hast du erzählt, dass du in der Schule ein Außenseiter warst, aber trotzdem sehr akzeptiert, auch als Einzelgänger. Und du hast viel Zeit mit Computerspielen verbracht, mit Gamen, bis dich dann mit 16 ein Gedicht von Ernst Jandl so ergriffen hat, dass du heftig schluchzen musstest. Und so hast du zur Literatur gefunden und du erzählst, dass dieses Ergriffensein und dieses Aufgewühltsein von Literatur, dass es bei dir eigentlich immer stärker wird. Mhm. Also dass Literatur eine heftige Wirkung auf dich hat. Kennst du diese emotionalen Zustände auch vom Schreiben oder ist das eher was beim Lesen?
Wahrscheinlich habe ich es häufiger beim Lesen, weil es ja auch sehr viel mehr zu lesen gibt als zu schreiben, Gott sei Dank. Aber diese Zustände sind auch der Grund, weshalb ich zumindest Erzählungen und Romane und so weiter zusammenbaue, bastle. Und
weil du diese Wirkung bei deinen LeserInnen erzeugen möchtest.
Nein, nicht so sehr, sondern ich mag es auch zuerst selbst erzeugen. Also ich mag schon auch selbst gerührt werden und zum Lachen gebracht werden. Wenn das nicht da ist, dann würde ich es wirklich als äußerst anstrengende und sinnlose Arbeit empfinden. Weil Schreiben ist schon sehr zeitintensiv, es verschlingt endlose Recherche, Mühen oft und so. Also das wäre wirklich ein Riesenaufwand für nichts. Aber es ist nicht für nichts, wenn man diese ganz besonderen Zustände und Momente hätte.
Ja, also die hat man beim Lesen auf jeden Fall auch. Also das hat manchmal auch, finde ich, was Rauschhaftes in deiner Literatur. Du vertiefst dich oder so scheint es auf jeden Fall beim Lesen auch so wie ganz besessen in Themen und Genres und Welten. Und trotzdem ist ja jedes deiner Bücher eine komplette Überraschung, weil du mal von historischen Welten erzählst, dann wieder ganz zeitgenössisch, dann analoge Welt, dann die digitale, dann ist es eine lineare Erzählung, dann wieder ein Experiment. Magst du es immer wieder Neues auszuprobieren oder was führt dich zu diesen unterschiedlichen Welten? Ist es ein Interesse, was dich dann wieder wo ganz anders hinführt?
Es ist etwas recht von oben herab Diktiertes. Also es hat was sehr, wie soll man sagen, fast schon Diktatorisches. Meistens, ich empfinde mich sehr als der Pflichtverteidiger oder Butler eines Stoffs. Das ist auch etwas, was jeder kennt. Das sind einfach Sachen, die man immer wieder gern erzählt. Meistens bleibt es bei Anekdoten, bei den meisten Menschen. Sagen sie, weißt du, was ich gelesen habe? Und dann erzählen sie es 15 Mal und es wird nicht fad, es zu erzählen. Irgendwann schon, aber zuerst einmal ist es so etwas Brennendes, Interessantes. Und bei mir ist es auch so, ich kipp rein in eine Sache oder ich werde süchtig nach einer, nicht süchtig.
Ja, so fühlt es sich an, ja.
Genau, und dann gibt's eine extreme, so von oben nach unten Hierarchie. Okay, um das zu erzählen, was muss ich alles wissen? Okay, das muss ich mir alles besorgen. Okay, da. Und dann ein Jahr lang das üben. Okay, mache ich ein Jahr lang. Es ist komplett wirklich eine Art von Disziplin, kann man sagen. Mhm. Es wirkt sehr diszipliniert, aber es ist eben sehr, es hat was sehr Diktiertes. Es ist sehr streng. Es gibt gar keinen Plan, also gar keine, sag mal, keine Umwege. Es muss immer genau. Also wenn ich zum Beispiel das letzte, das war, da hatte ich diese Figur entdeckt, schon vor 12, 13 Jahren. und wusste nur, ich möchte das erleben unbedingt. Ich möchte das live erleben, oder nicht live, aber halt, ich möchte das nochmal erleben, was dieser Mensch gemacht hat, oder möchte es als Film erleben.
Sprichst du jetzt über...
meinen letzten Roman, Der Monde vor der Landung zum Beispiel. Ja.
Über Peter Bender. Also genau. Du hast den Peter Bender, den Protagonisten, entdeckt und der hat dich nicht mehr losgelassen.
Ja, und ich wollte unbedingt das sehen, was der sieht, und weitererleben. Und dann ist überhaupt keine Frage, dann muss man, okay, das, in welcher Zeit spielt das? In welchem Ort spielt das? Ah, ist nicht Österreich, das ist schon mal schwierig. Dann muss ich irgendwie diesen Sprung in Deutschland und das Rheinhessen, also weiß ich auch nicht viel darüber. Da muss ich in die Stadt anschauen, ich muss Zeit reisen in diese Welt, in der er gelebt hat. Dann ist
in den
20er Jahren und 30er Jahren, das beginnt der Nationalsozialismus. Uff, das ist wieder ein tonnenschweres Material, das ist sehr, es kann eigentlich nicht schon nur misslingen schon. Also, und all diese Sachen, trotzdem wird es dann total diktiert von dieser einen fixen Idee, der alles untergeordnet wird. Nicht alles im Alltag, nicht auf persönlicher Ebene. Es ist nicht, bin jetzt sehr...
Du bist noch gesellschaftsfähig,
ja,
wenn du schreibst.
Ja, auch familienfähig. Aber ich kann das sehr gut in so Nischen ableiten, wo man es mir nicht anmerkt, dass ich jetzt nachdenke, recherchiere und so weiter. Das mache ich sehr, sehr diskret und unaufdringlich, glaube ich. Vielleicht ist es ein bisschen ein Wunschdenken, aber zumindest bemühe ich mich drum. Und auch viel im Kopf formulieren und dann schnell runtertippen, wenn es perfekt im Kopf ist schon zum Beispiel. Das kann man auch machen.
Okay, viel im Kopf vorbereiten.
Ja, viel im Kopf vorformulieren. Einfach wirklich ganze Absätze im Kopf formulieren. Das muss man auch üben. Das ist nicht etwas, was jeder einfach so machen kann. Aber man kann es lernen. Es ist so wie halt jede Arbeit, die eine Denkleistung braucht zuvor. Kann auch Geschäftsbriefe im Kopf formulieren oder was weiß ich, eine Ansprache vor Gericht oder ein Plädoyer vor Gericht. Kann alles im Kopf schon vorbereiten, wenn man es halt oft genug übt. Und jetzt mache ich den Beruf ja doch schon lange, also ja, über 15 Jahre jetzt so mit als Beruf, wo Geld reinkommt, und auch schon vorher. Also das ist einfach ausgebildet, diese Fähigkeit, dass man da im Kopf Dinge vorformuliert. Ich sehe auch, wenn ich einschlafe zum Beispiel, kann ich mir einen Absatz ins Gedächtnis rufen und tatsächlich sehe ich visuell die Buchstaben und die Wörter. Das hat auch ein Jahrzehnt oder so gedauert, bis ich das so genau, die Vorstellungskraft so partikularisiert hat. Ja. Es hat auch fast schon was von einer Deformation, sehr übergenau. Und ja, das sind so die Sachen, die man sich einfängt oder die sich ausbilden bei dieser Art von zuerst Hobby und dann auch Schreibberuf.
Ja, es gibt etwas, was mich sehr berührt hat, was du über Literatur gesagt hast. Du hast gesagt, es gibt eine Art der Formel der Literatur, und diese Formel, die lautet, dass nichts peinlich sein müsse und über alles geschrieben werden könne. Ja, für mich ist das tatsächlich das Befreiende an der Literatur, manchmal auch sogar das Politische an der Literatur, dass man wirklich über alles schreiben darf und eben wie in deinen Büchern über Egozentrik zum Beispiel, über Krankheit, über Leid, über Sexualität. Alles Dinge, von denen ja man vielleicht gewisse Dinge nie erfahren hätte, wenn man es nicht in Büchern gelesen hat. Ist das, ja, klärt Literatur auch auf?
Ja, sicher. Sie ist auch lustigerweise noch immer ein bisschen die einzige Quelle von so etwas. Es gibt auch diese Non-Fiction, die auf total tabuloses, das schon, aber so die Erzählung ist dann noch ein bisschen freier, weil sie nicht so an eine echte Biografie, eine echte Person so dran klebt. Also es muss nicht alles Memoir sein. Also wenn man einer marginalisierten Gruppe angehört, wird einem schnell unterschoben und unterstellt, dass alles Memoir ist, was man schreibt. Aber das ist halt ein Pech der unserer Epoche, ein Automatismus. Sonst, also ich bin keine marginalisierte Gruppe gerade. Das heißt, bei mir ich kriege die maximale Freiheit. Das heißt, alles ist bei mir, ist nicht unbedingt Autobiografie, wahrscheinlich nicht. Und dann nimmt man das sehr frei wahr. Also wenn ich eine Geschichte über einen Missbrauch erzähle zum Beispiel, einen Kindesmissbrauch, wird man nicht denken, der ist missbraucht worden, automatisch. Vielleicht würde man es vermuten, wenn ich eine nach der anderen erzählen würde und nicht von dem Thema loskäme. Würde man sagen, vielleicht ist da was. Trotzdem würde man nicht sagen, das ist jetzt die Geschichte. Man würde sagen, das Thema beschäftigen, okay, da ist vielleicht was. Und andere Leute mit anderen Hautfarben, anderen Namen und so weiter, anderem Geschlecht, anderem Verhalten, anderer Tonlage in der Stimme nur manchmal, haben da ein anderes Schicksal, die werden anders behandelt.
Dass die sagen, ach, das ist ja klar, das interessiert nur die Leute, weil du eben über, ich weiß nicht, eine Geschlechterumwandlung geschrieben hast.
Selbst wenn ich jetzt schreiben würde über jemanden, eine Nebenfigur, die trans ist oder sowas, ja, würde man sagen, aha, das ist halt so, so ein Mensch existiert, er ist da drin. Wenn man weiß, dass der Autor, die Autorin auch trans ist zum Beispiel, dann würde man sagen, aha, hier spricht er oder sie über sich selbst.
Stimmt, ja.
Und das ist dieses Zuordnen. Und dann, wenn man über den glaubt, man sieht etwas von dem Menschen, ist es immer ein anderer Diskurs. Dann will man den immer irgendwie retten und beruhigen und trösten oder irgendwie angreifen. Dann ist das so, ah, der wirft sich selber in die Diskussion und ist jetzt ein Beispiel. Und das ist etwas, wovon ich echt sehr frei geblieben bin. Allein dadurch, dass ich ein Bart habe und weiß bin, das ist wirklich
ja,
das.
Ja.
Also in Deutschland halt. Ne? Da habe ich große Freiheiten und darf vielleicht deswegen alle möglichen Sachen schreiben. Man darf natürlich immer und wird auch gelobt dafür, aber es wird mir nicht immer als die Autobiografie attestiert oder vermutet. Man denkt nicht immer, ach, der spricht von sich selber. Was aber trotzdem meistens dann doch der Fall ist irgendwie. Also selbst in dem historischen Roman über eine echte Figur, die vor 100 Jahren gelebt hat, ist eigentlich ziemlich viel Autobiografisches von mir drin.
Ah ja.
Natürlich, es geht gar nicht anders, sonst wird es auch nicht lebendig. Aber die Frage ist, wie es darin ist. Es ist nicht jetzt im Sinne von Fälschung von der Lebensgeschichte drin, sondern Details und Atmosphäre und die Art, wie jemand antwortet, die Art, wie jemand sich verhält in Konfliktsituationen. Das ist wahrscheinlich das, was getränkt ist von mir selber.
Aber trotzdem hast du ja auch wie so eine Art Stempel, dass du giltst als abgedreht, du giltst als skurril, als Nerd, eben als Außerirdischer. Obwohl ich ja auch finde, dass dein Sprachstil ja generell auch in deinem aktuellen Text sehr klar ist, sehr präzise. Man ist als Leserin ganz im Lesefluss. Kannst du trotzdem verstehen, warum du so bezeichnet wirst? Oder ärgert dich dieses Etikett? Oder freut dich das? Oder?
Es ist meistens nicht böse gemeint. Also das insofern kann ich das, lasse ich es unwidersprochen. Ich kann es aber wirklich nicht verstehen, weil es gibt Beispiele von anderen Menschen, die das viel mehr verdient hätten, auch im Lob.
Mhm.
Auch wenn man sagt, ich schreibe experimentell manchmal. Das stimmt ganz ein bisschen so, aber es gibt dann wirklich experimentelle Autorinnen, die das viel mehr verdient hätten. Ne? Also von mir aus kann man das gern so sagen, außerirdisch und so, aber nein, ganz verstehen kann ich es wirklich nicht. Also ich komme mir wirklich nicht so entrückt vor. Ich weiß nicht, in welcher Art ich entrückt sein könnte. Also auch mein Weltbild ist, glaube ich, nicht sehr extrem, obwohl vielleicht in manchen Punkten vielleicht. Aber die wiederum spielen vielleicht in der Literatur nicht so die vorherrschende Rolle. Ich weiß es nicht. Ja, es ist mysteriös, aber wie alle Dinge, die mit der Fremdwahrnehmung zu tun haben, haben sie gar nichts mit mir zu tun eigentlich. Ja. Oder sie verlangen nicht meine Intervention.
Ja, und trotzdem lässt du es geschehen. Ich habe noch eine ganz andere Frage, weil wir vorher auch deine Tochter im Hintergrund gehört haben. Aha. Oder deinen Sohn, ich weiß es gar nicht.
Tochter, ja.
Du bist Vater geworden. Was für Geschichten erzählst du denn deinem Kind? Erfindest du manchmal Geschichten?
Oh ja, sicher, ja. Alles mögliche. Ich muss ihr alles erklären. Die ganze Welt und ich weiß nicht, ob sie mir glaubt. Also zum Beispiel erklärt man ihr, wenn sie eine Taube sieht auf dem Balkon, was das ist und was die gleich tun wird und dass die fliegen kann und so. Und das Schöne ist natürlich immer dieser Blick so von ihr, so jetzt, oh, ist das jetzt, stimmt das oder ist das irgendwie nur eine, nein, also sie ist noch nicht in dem Alter, wo sie allzu kritisch mich hinterfragt, glaube ich, sondern es ist noch einmal einfach im Sammeln.
Im Sammeln und im Glauben und findet erst später raus, was ist Dichtung, was ist Wahrheit. Aber jetzt sind wir eben auch schon in der Mitte von unserem Podcast und da stelle ich meinen Gästen immer gerne Fragen, die ich selbst auch nicht kenne.
Mhm.
Und dafür gehe ich ins Internet zu einem sogenannten Sinnfragengenerator. Und der generiert so zufällig Sinnfragen. Und du hast ja auch mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Bot, Gespräch ohne Autor. Und die Herausgeberin Angelika Klammer stellte dir Fragen, aber nicht du hast eben geantwortet, sondern eine Clemens J. Setz KI, künstliche Intelligenz. Jetzt ist das in allem Munde. Du hast vorher schon damit gearbeitet, ein Setz-Bot. Und wir machen jetzt einfach das Umgekehrte. Wir machen jetzt nicht Gespräch ohne Autor, sondern Gespräch ohne Moderatorin.
Mhm.
Also, Sinnfragengenerator ist an. Die erste Frage ist, ist Liebe pathetisch?
Ja, sehr. Ja, doch, ja. Ich glaube, es ist eine notwendige Zutat und alle werden irgendwie sehr nervös, wenn das Pathos fehlt. Das stimmt
schon.
Aha,
es braucht, es verlangt sogar nach Pathos.
Irgendwie
ne?
schon, ja. Es ist zumindest so, wenn es allzu unpathetisch zugeht, werden alle ein bisschen nervös und fallen übereinander her. Da reißen sich die Kleider vom Leib und solche Dinge.
Die nächste Frage ist, ist Konsum unbesiegbar?
Nein, sicher nicht. Ne? Man kann auch ohne Konsum leben. Das wird uns nicht, glaube ich. Bei uns ist es sehr weit bis zum komplett Ablegen. Aber es gibt Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Konsum in ihrem Leben haben, glaube ich. Es geht schon, man kann aus dem Spiel schon aussteigen.
Ist Geld alternativlos, ist eigentlich auch eine Frage, die dann gleich so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht.
Ich würde sagen, also Tausch ist wahrscheinlich etwas Alternativloses, wenn menschlich, wenn jemand einfach, weiß ich, Menschen irgendwelche Gruppen bilden, gibt es Tausch. Aber Geld im modernen Sinn ist natürlich nicht alternativlos und es gibt auch geldlose Gesellschaften.
Ja.
Ob das jetzt sehr traditionell lebende Ureinwohner sind irgendwo oder off-the-grid Menschen, die halt nur von ihrem Garten und von ihren Tieren leben. Nein, das ist also nicht alternativlos, aber es ist eine ziemlich gute Lösung für große Massenansammlungen von Menschen. Also Städte ohne Geld, glaube ich, ist ein unlösbares Problem. Vielleicht gibt es das irgendwie. Übrigens, apropos Geld, ich hab mal besessen 3 Bitcoins. Also wäre ich zeitweise fast Millionär gewesen. Aber ich habe das Passwort vergessen für die Wallet.
Das ist
schon
sehr
lange her, dass ich das vergessen habe und habe es auch schon 2015 habe ich das letzte Mal reingeschaut. Und ich weiß, dass damals war ja Bitcoin noch ganz wenig wert und habe das da einfach, ich weiß nur, dass da ungefähr 3 Bitcoins drin waren. Nur falls man über mich lachen möchte, kann man das denken.
Die letzte Frage des Generators, ich finde, die passt sehr zu dir. Die Frage ist Mut warm? Und warum ich finde, dass es passt, ist nämlich auch noch ein Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte, nämlich du bezeichnest dich selbst auch als Synästhetiker und das ist auch ein Thema, was in vielen deiner Romane drin vorkommt. Ich weiß nicht, ist Mut warm? Ist das jetzt vielleicht eben so eine Sinn-Reiz-Verbindung, die für dich Sinn macht oder gar nicht?
Es macht schon, es ergibt Sinn für die, also für den Begriff. Mut ist sicher, ich glaube, es ist nicht warm, glaube ich. Es ist eher eine Kälte, in die man steigt dann. Also es hat eher was, dass man friert vor Angst oder so. Es ist der Moment, der wo es Mut braucht. Vielleicht, wenn man hinterher belohnt wird für seinen Mut, das ist wärmend vielleicht. Das kann sein, ja. Aber die Synästhesie bei mir ist eher so visuell und mit Farben und Buchstaben und Tonarten und Farben und Gesten und so. Also es sind so Dinge, die im Gehirn nebeneinander liegen, zufällig. Warum die nebeneinander liegen, das weiß man nicht so genau. Entscheidet sich irgendwann in der frühen Kindheit, glaube ich, und so. Und ist auch vollkommen kontextlos. Also es hat es ist kein Sinnbild für etwas. Also dass für mich zum Beispiel irgendeine Zahl grün ist oder so. Man kann es nicht nacherzählen und sagen, aha, das bedeutet das oder das, sondern es ist einfach nur, das Gehirn macht das halt. Aber Leute, die das haben, glaube ich, sind öfter auf dem Asperger-Autismus-Spektrum, was man mir auch schon manchmal attestiert hat.
Ja.
Und vielleicht sind es dann so, das ist eins, das, oder wie sagt man, so ein Randphänomen, das so ein bisschen in diese Art der Weltwahrnehmung gehört. Who knows? Ich weiß das nicht genau. Ich habe nicht so viel jetzt theoretisch darüber gelesen oder wissenschaftlich, aber ja, ich kenne es jeden Tag aus meinem Kopf, aus meinem eigenen her.
Ja, und es kommt eben auch in vielen deiner Romane, zum Beispiel Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Da macht die Protagonistin Natalie solche Reizverbindungen. Und ich zitiere, ich lese direkt mal vor aus dem Buch. Du schreibst, wenn sie eines dem Rest der Menschheit nicht verzeihen konnte, dann, dass sie alle, und zwar ausnahmslos, nicht dasselbe Bild sehen konnten wie sie, wenn sie Arboretum dachte. Es war ein sich stark sehnig nach vorne neigendes, muldenhaftes, sanftes, aber hitzeflimmerndes Wort. Ein Wort wie heißer Gummi und Asphaltgeruch, gleichzeitig cremig und rein und von imponierender Größe. Ja, also eine große Beschreibung für ein Wort. Und auch in dem aktuellen Buch ist es so, dass der Protagonist Dinge wahrnimmt, die andere nicht wahrnehmen. Der spürt die Hohlwelt, über die wir da gleich auch vertiefter reden werden. Und geht es dir dann manchmal auch so, dass du vielleicht verzweifelst, weil du Dinge spürst, die andere nicht sehen? Ärgert dich das oder?
Ja, das ist die Grundkomödie der Synästhesie, dass niemand sie wahrnehmen kann. Man wird daran erinnert, dass das eigene im Kopf tatsächlich nicht teilbar ist, dass man also nicht einen USB-Stecker da machen kann und jemand anders hat dieselbe Erfahrung. Noch nicht. Vielleicht gibt es mit Neuralink irgendwelche Dinge dann später mal. Aber man braucht eben einen Vehikel und wir haben die Sprache als Vehikel. Fast nur. Man hat auch vielleicht Visualisierungen als Vehikel manchmal. Und die Sprache muss Ungeheures leisten, damit sich eine Bildübertragung einstellt. Die muss also, deswegen gibt es Metaphorik, deswegen gibt es Wiederholung, Rhythmus und deswegen gibt es Registerwechsel zwischen Dialekt und Hochsprache. All diese Sachen sind zur korrekten Übertragung des, was jemand im Kopf hat, in einen anderen Kopf. Und das ist eigentlich dann ja die Poetik. Das sind die Fragen der Poetik und die Fragen der Techniken des Schreibens, des Erzählens, des Verdeutlichens, des Evozierens und die Metaphernkunst und so weiter. Das ist das, wo man mönchisch jahrzehntelang ins Studium gehen kann und sich versenken kann. Und das tue ich auch sehr gern und ist auch mir ein großer Genuss. Und ich habe irgendwie immer so eine große Genugtuung, wenn sich das auf mich überträgt. Also zum Beispiel mein liebstes Beispiel für die Übertragung von visuellen Eindrücken, also der Mensch, der wirklich in seinen Büchern die wirklich halluzinatorisch fast schon, nicht halluzinatorisch, aber so telepathisch fast schon Bilder zu übertragen versteht, ist Claude Simon, der französische Nobelpreisträger, der ein bisschen sperrige, schwierige Bücher geschrieben hat, die man also gar nicht so durchträumen kann. Das muss man immer langsam lesen, aber die Bilder, die er da baut, sind so gestochen scharf in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich habe das schon wirklich studiert, so wirklich mit dem Baukasten. So, wie macht er das? Und ich komme nicht ganz auf das, ich komme auf ein paar Dinge drauf, aber irgendwie hatte der eine ganz merkwürdige, seltsam, so ganz punktuell ausgebildetes Talent. Und dann gibt es auch noch andere, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie Menschen im Raum sich bewegen, also eher ein menschlicher Körper und wie der klingt, der Tonfall. Da glaube ich, ist von den Lebenden niemand reicht heran an die kanadische Autorin Alice Munro. Das ist dermaßen filmisch gestochen im Kopf. Es ist so, man könnte das fast dann, also man möchte es fast selber immer weiterschreiben, wenn man diese Figur einmal sagt. Aber sie macht das irgendwie so mit so ganz schmucklosen paar Sätzen immer. Und Tschechow kann das auch so, diese Figuren im Raum, wie sie da sitzen, wie sie die Hände kurz reiben, bevor sie einen Gedanken fassen, also nach oben links kurz schauen. Das sind so ein paar so Leute, die einfach da zaubern können und bei denen man in die Lehre gehen kann. Gibt ja sonst nichts, gibt ja keine Handbücher und keine Tutorials jetzt, wie das geht.
Gott sei Dank.
Ja, leider. Ich würde gern sowas schreiben.
Ah ja, eine Anleitung zur Poetik?
So, ich weiß nicht genau, wie man Bilder überträgt oder so. Aber es ist natürlich... Es kann nur scheitern und es vielleicht irgendwie. Aber viele so absurde Projekte haben auch was Lustiges und haben was Belebendes auch. Aber ja, sowas, also, aber das ist das, was mich, glaube ich, am meisten theoretisch umtreibt. Also ich bin kein sehr theoretisch denkender Mensch, was Literatur angeht, aber das ist das, was mich echt interessiert, brennend immer so. Wie hat der das gemacht, dass ich jetzt dieses Bild sehe? Und warum funktioniert das da so gut? Und beim anderen muss ich mich bemühen und muss immer Sätze anstarren, bis ich verstehe, worum es geht und so, was da erklärt wird. Ja.
Das ist ja nicht nur, dass man das Bild dann sieht, sondern man riecht, ja, ne? Man riecht, wie es damals gerochen hat. Man hat ein körperliches Empfinden. Es ist ja nicht nur die Übersetzung im Film. Also auf jeden Fall ist dir das in Monde vor der Landung gelungen und jetzt möchte ich auch gerne über dieses Buch sprechen. Ich fasse einfach mal kurz zusammen, worum es geht. Es geht nämlich um den Schriftsteller und Religionsbegründer Peter Bender, den haben wir eben gehört, den es tatsächlich gab. Er hat Anfang der 20er Jahre in Worms gelebt und sein ganzer Lebensinhalt war darauf fokussiert, die Hohlwelttheorie in die Welt zu tragen. Und diese Theorie behauptet, wir Menschen leben nicht auf einer Kugel, sondern in einer Kugel. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man kein Bild oder keine Zeichnung vor Augen hat. Auf jeden Fall stellt er sich das Universum als Kugel vor, die von unserer Erde umschlossen wird. Und wo auch immer Peter Bender sich befand, ob als Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg, von dem er auch hochtraumatisiert zurückkam, oder ob er im Gefängnis ist, zu dem er wegen gotteslästerlicher Flugschriften verurteilt wurde, oder ob er bei einer seiner Geliebten ist. Er spricht nur von seiner Hohlwelttheorie, aber seine private Welt gerät dann immer mehr in Gefahr, denn die Nationalsozialisten ergreifen die Macht und als Ehemann einer jüdischen Frau wird Peter Bender von seinen engsten Freunden im Stich gelassen. Und ich will dann auch nicht zu viel vom Ende verraten. Dieser Roman ist wirklich eine Wucht. Also ich zumindest als Leserin war ganz auf ganz unterschiedliche Weisen berührt, mal voller Empathie für den Protagonisten und dann wieder wirklich völlig irritiert und auch wütend über sein Handeln. Also über diesen Protagonisten würde ich wirklich sehr gerne mit dir sprechen. Aber erstmal natürlich die Frage, die in diesem Podcast Dichtung und Wahrheit zwingend kommen muss. Wie viel Wahrheit von dem echten Bender ist in Munde vor der Landung?
Also es ist sehr viel dokumentarisch direkt übernommenes darin. Das ist, es gibt auch lange echte Dokumente, die, also zum Beispiel die, Protokoll seiner psychiatrischen Behandlung ist 1:1 aus den Akten, aus dem Archiv so übernommen.
Ah ja, 1:1.
Ja, muss man nicht wissen, muss man auch nicht gut finden. Ich habe es einfach so gemacht und viele Briefe sind echt. Gegen Ende gibt es viele Briefe, das kann ich auch dazu erzählen, dass die Briefe, die es da gibt, die sind also hunderte Briefe in einem Archiv in Florida, die waren, wenn man sie jetzt einfach so abdrucken hätte wollen oder montieren wollen, waren zu weitschweifig, zu aufeinander bezogen, wirklich sehr kompliziert. Und ich habe das ein bisschen vereinfacht, so ein Amalgam erzeugt aus mehreren Briefen. Also ein Brief leistet dann die Aufgabe von 12 zum Beispiel und macht so. Das habe ich so ein bisschen, also einfach sehr stark kondensiert, weil das sonst hätte das Buch sicher 800 Seiten dann und es wäre noch so ein ewiger Anhang hinten gewesen. Das kann eine eigene historische Geschichte nochmal sein, diese Briefe zu sichten, zu übersetzen und so weiter. Für den Roman braucht es einfach auch etwas, was man genießen kann als Mensch, der das liest. Ja, also das muss jetzt nicht also gegen Ende in philologische Bastelarbeit ausarten. Darum habe ich das ein bisschen eingedampft, zusammengefasst, aber vom Grundcharakter her einfach gleichgelassen. Und sonst alle Dinge in seinem Leben sind tatsächlich so dokumentarisch überliefert. Was ich dann halt erfunden habe, ist, dass ist alles das, worum es in einem Roman geht, nämlich den Grundcharakter seiner Entscheidungen, seine Art, wie er reagiert, wie er spricht, welche Details er wie erlebt. Und gelegentlich habe ich manche Dinge auch einfach vereinfacht, weil das Leben ist so messy und so kompliziert manchmal, dass es einfach ein bisschen simpler dargestellt werden muss für einen Roman. Es ist keine Biografie, aber es ist doch ein biografischer Roman, der aber dann doch ja hat sogar einige so fast schon magische Realismus-Elemente oder Sci-Fi, ganz kleine Sachen sind da manchmal drin. Also ja, ich würde sagen, also ein typischer historischer Roman, von der Art, wie halt historische Romane sind, wenn jemand über Napoleon schreibt oder über Nietzsche oder so, das ist ja selten gedacht als Biografie. Natürlich jetzt über Bender gab es sonst vorher nur kleine Essays von Historikern, manchmal so Nebenbemerkungen und so. Und da ist es natürlich dann nicht so leicht, man sieht es nicht sofort, wo ist die Erfindung. Das heißt, es ist einfach alles Fiktion, aber es verwendet sehr viel von wahrem Quellenmaterial und wahrer, also Recherche, echte historische Recherche, wo ich sogar professionelle Hilfe bekommen habe von einem sehr tollen, ein Rechercheassistent oder sowas. Ja.
Ah ja.
Christina Dörlitz hat das am Anfang gemacht und dann Stefan Schöpper heißt der dann wirklich in die Archive dann mir Sachen gefunden hat, die ich nie gefunden hätte.
Also als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Roman.
Ja, würde ich sagen, ja, genau. Das habe ich auch, ich habe mal mit dem Autor William T. Wollman gesprochen und der hat mir auch gemeint, also don't be afraid to pay people for research.
Ja.
Why not, ja.
Stimmt,
genau. Ja. Weil wenn die es besser können, warum soll ich es schlechter machen? Und ich habe, gut, das ist jetzt nicht, war jetzt nicht so, dass der alles gemacht hat, aber ja, also ohne diese Hilfe in der Recherche wäre ich auf viele Dinge nicht gekommen. Einfach weil ich sehr, ich bin einfach wirklich nicht begabt für wissenschaftliche Recherche, glaube ich. Vielleicht werde ich es nochmal, aber es ist sehr, irgendwas in mir ist zu flatterhaft, zu leicht abgelenkt, zu stur vielleicht auch und will immer nur eine Sache sehen und sucht die dann überall oder so irgendwie. Und dann ist so ein neutraler wissenschaftlicher Assistent oder Rechercheassistent, den man da einfach bezahlt dafür, ist, glaube ich, eine gute Lösung manchmal. Ich weiß nicht, wie populär diese Technik ist, aber ich empfehle sie.
Ich finde, es macht sehr viel Sinn, vor allem, weil es gibt ja auch wirklich echt literarische Entdeckungen in diesem Buch. Also zum Beispiel es gibt ja abgedruckte Gedichte von der Charlotte Bender, seine Frau.
Die sind echt auch, ja, die sind echt und wunderschön sind die.
Also die haben mich total berührt.
Und die sind in diesem Konvolut in Florida und ich werde das auch, ich habe ein paar Mails an die Familie schon geschickt, da gibt es ja Nachkommen. Ach so. Es kommt da leider nichts zurück, aber vielleicht kann ich die noch irgendwie kontaktieren und denen das mal zukommen lassen, sofern sie es nicht eh schon kennen. Es gibt ja manchmal Leute, die da irgendwie eh schon alles wissen, aber das ist doch, das sind also noch viel mehr Gedichte da drin. Und die war wirklich eine begabte, hochintelligente, sensible Frau, die aber irgendwie da zermalmt wurde einfach.
Ja, aber das Interessante an dem Roman finde ich sowieso generell, dass die Frauenfiguren definitiv stärker und klüger gezeichnet sind als der Protagonist, also dass die so stark sind.
Das spricht vielleicht meiner Lebenserfahrung irgendwie. Weiß nicht, ja. Es gibt schon auch männliche Tugenden, die man auch in einem Roman ruhig nennen kann. Also das gibt ja sowas auch, nämlich dieses wie ein Löwe kämpfen für die Familie ist nichts, was jetzt nur eine Frau, glaube ich, jetzt machen würde. Also das ist schon, und dieses sture, brutale Kämpfen, das er dann am Ende versucht hat noch, das ist schon auch irgendwie vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist das was Männlicheres, aber ich finde auch das war halt aber auch das Bild der Frauen, die wichtigen Frauenfiguren. Vor allem seine letzte Geliebte von Peter Bender, die hieß Hedwig Michel, das war eine, die er auch retten geholfen hat oder die sich auch selber retten konnte.
Eine Jüdin genau.
Die von ihm einfach konvertiert wurde, fast schon augenblicklich. Sie wurde also seine Geliebte. Das Interessante übrigens, ich habe zuerst nur gewusst, sie ist seine Schülerin. Also er war angestellt in ihrem Institut, kurz bevor es geschlossen wurde und sie emigrieren musste, weil halt die Anfeindungen der Nazis zu groß wurden. Und sie war überzeugt von der Hohlwelttheorie sofort und ist dann nach Florida oder nach also USA und dann nach Florida und ist dort die Leiterin oder die neue sozusagen die einzige junge, das einzige junge Mitglied einer ganz schon nur noch aus alten Menschen bestehenden, so ein Überrest einer Sekte geworden, den Koreschianern, die auch die Hohlwelttheorie glauben und deren Gründer, der erste Erfinder der Hohlwelttheorie war, ein Mann namens Cyrus Teed, der sich Koresh nannte. Und aber ich habe dann immer gedacht, ne, also das typisch Romanschriftsteller, so wie, die waren doch bestimmt auch ein Liebespaar, da gab es doch bestimmt irgendeine erotische. Und das habe ich dann mal zuerst vorsichtig hinein erfunden beim Schreiben und dann aber weiter recherchiert währenddessen, weil man muss immer laufend recherchieren, wenn man schreibt auch. Und habe dann gemerkt, hoch, da gibt's ja wirklich auch echte erotische Briefe dann zwischen denen.
Ah, doch.
Habe ich richtig vermutet. Da war ich richtig stolz auf mich. Und die waren tatsächlich ein Liebespaar. Und sie ist Gott sei Dank dann rechtzeitig emigriert, was dem Ehepaar Bender nicht gelungen ist.
Leider nicht gelungen ist, ja. Und die ich habe es vorher schon gesagt, diese Hauptfigur hat mich wirklich fasziniert, weil er so viel in einem trägt und aber auch eben vieles, was einem ärgert. Er ist auch feige, er ist auch ein Egozentriker, er ist anerkennungssüchtig und auch so diese Theorien, die er manchmal aufstellt, diese Geschlechtertheorie, dass zwei Paare sich gleichberechtigt lieben können, hat er eigentlich nur gemacht, damit er seine Frau betrügen kann, hat man den Eindruck.
Ja, pretty much, ja, sicher. Na, einerseits hat er also eine Idee von, heute würden wir sagen, Polyamorie vertreten, die ganz also hyperprogressiv war schon, also die auch Liebe, das habe ich gar nicht sehr viel da beschrieben im Buch, aber ich glaube Liebe zwischen Geschwistern und so weiter. In seinem Roman kommt das auch vor, dass man also das Tabu auch ablegen sollte und so weiter. Sehr, sehr, ja, wie sagt man denn, ultra progressiv, tabuloses. Und das ist auch etwas, was wahrscheinlich heute noch irgendwie Stirnrunzeln bietet. Allerdings zur gleichen Zeit war er auch ein Protofeminist, ganz orthodoxer Natur. Also er war überhaupt nicht irgendwie, das ging beides gleichzeitig. Also jemand, der wirklich eine Gewerkschaft für Mütter gefordert hat, eine Anerkennung der unbezahlten Arbeit, und auch gar nicht auf verrückte Weise oder so, sondern vollkommen, wie man es heute im so so, weiß nicht, First Wave Feminismus so jetzt kennt, so diese ganze, die ursprüngliche, das Emanzipieren der weiblichen, traditionell weiblichen Hausfrauenarbeit und so weiter.
Das ist eine Figur voller Paradoxe und eben auch in dem Moment, wo er einem unsympathisch ist, verbindet man sich trotzdem so mit ihm. Das war für mich, das ist.
Ja, auch beim Wiederentdecken oder beim, sagen wir, Wiederbeleben dieser nun schon so lange toten Figur und auch beim Schreiben, dann war ich mir auch angenehm unsicher immer jetzt, wo, wie ist das jetzt ein Bösewicht, ein Retter, was ist das? Das ist das Angenehme beim Schreiben, dass das nicht entscheidend ist.
Dass die Entscheidung da nie gefallen ist, ja, Gott sei Dank.
Also wenn man das weiß, ist es halt eine langweilige Angelegenheit. Wenn man jetzt weiß, hier ist ein Bösewicht, was soll man da noch sagen? Außer jetzt, ich habe keine Lust mehr, ihn zu sehen. Oder wenn man weiß, das ist eine super tolle Figur, ja, dann schreibt man drei Sätze Lob hin und fertig. Das ist keine Erzählung. Ne? Also es braucht schon immer dieses, glaube ich, das. Und Gott sei Dank sind ja Menschen immer so. Also wenn man braucht, sich nur eine reale Figur denken, die sind ja alle wunderbare Mischungen immer.
Ja.
Das ist in einem Roman so angenehm. Da hat man viel Platz, da kann man das gut in alle Richtungen zeigen. Und auch eine historische Figur kann man zeigen, wie extrem widersprüchlich die ist, ohne dass man erfinden müsste, wie widersprüchlich sie ist, weil sie es ja automatisch ist, wenn man nur genug Briefe und genug Zeugnisse von dem hat.
Mhm, ja. Wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts und da wollen wir auch nochmal über Wahrheit und Dichtung sprechen, beziehungsweise es ist ja immer so, dass der Gast am Schluss eine kleine Anekdote erzählt, eine Anekdote, von der ich keine Ahnung habe, ob sie wahr ist oder nicht. Clemens J. Setz erzählt uns jetzt eben eine kurze Geschichte und ich freue mich schon drauf. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, heraushören könnt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit, das ist Wahrheit oder nein, das hat er für uns erdichtet. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Romane Monde vor der Landung von Clemens J. Setz. Ja, Clemens Setz, du darfst gerne beginnen.
Okay. In dem sehr schönen Buch Brief Lives von John Aubrey findet man eine Anekdote über einen jungen Uhrmacher, der bei Verwandten auf dem Land zu Besuch war. Und er hatte seine große Taschenuhr dabei, auf die er sehr stolz war. Das war so sein Meisterstück. Und er hat da übernachtet und ging dann herum. Die Uhr blieb im Haus. Und es war zu einer Zeit, wo es noch nicht normal war, dass Menschen Uhren mit sich führten. Turmuhren und so weiter, überall bekannt, aber so private kleine Uhren, das war noch was Neues, so frühes 17. Jahrhundert. Und er hat die Uhr da liegen gelassen. Wie er zurückkommt, ist die nicht aufzufinden. Und er entdeckt, dass die draußen im Gebüsch hängt, vor seinem Fenster. Und was war geschehen? Die Haushälterinnen waren im Zimmer gewesen und haben diese Uhr gesehen und hatten furchtbare Angst vor diesem tickenden Gerät, haben das mit einem Schürhaken genommen und diesen Teufel da, diesen tickenden, aus dem Fenster geworfen. Und um die Damen zu beruhigen, hat er gesagt, na, das ist nichts Schlimmes, das ist nur eine Uhr, die misst die Zeit, die abläuft, ne? Und das macht einfach so tick, tick und man weiß, wie spät es ist. Und da wurden die irgendwie kreidebleich, weil also dass die Zeit da irgendwie so verwaltet wird von so einem kleinen Gegenstand, das ist ja total blasphemisch. Das darf nur der liebe Gott die Zeit vermessen und die Zeit, die Kirche, da darf das sein, aber nicht auf so einem kleinen Gegenstand, das ist ja grauenhaft. Und sie hat noch viel mehr Angst. Und da hat der gute Mann, der sehr ein freundliches Herz hatte, hat gesagt, ach, ich mache doch nur Spaß. Es ist, natürlich hat das nichts mit Zeit zu tun. Es ist eine Heuschreckenfalle. Eine Heupferdfalle. Und das Ticken, was man da hört, ist lediglich das verzweifelte Fühlerscharren des gefangenen Insekts. Und da waren die Damen beruhigt und haben die Uhr im Haus geduldet.
Und du behauptest, das ist echt.
Ja, ich behaupte, das ist echt, aber who knows?
Who knows? Falls ihr, liebe ZuhörerInnen, eine Idee habt, dann schreibt uns gerne. Ja, vielen Dank, Clemens Setz, dass du dich kurz akustisch nach Berlin gebeamt hast. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Auch von mir vielen Dank für das Interesse und die Möglichkeit. Und ja, danke.
Ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt gern gleich noch eine E-Mail an podcast@surkamp.de. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast sehr gerne. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.